Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Was ist los? Was ist das für eine Schiene jetzt? Es ist ja aber, ist ja keine Formungsschiene, oder? Es ist ja nur eine Spannungsreduktionsschiene, oder was ist das?
Keine Ahnung, irgendeine alte halt.
Passt dir die noch? Mhm. Hast du die nur?
Schon krass kaputt gebissen.
Ja, klar. Aber hast du die nur unten? Ist nur eine von unten?
Die oben passt nicht mehr rein.
Ja, das denke ich mir.
Aber die unten passt immer noch 1A, ja. Obwohl ja. Ich neue habe.
Okay, verstehe. Und das ist dir auch so mitgeteilt worden, oder ist es einfach nur um?
Ja, das mache ich einfach. Aus Gewohnheit.
Zur Ausgewogenheit?
Zur Ausgewogenheit.
Ich habe es nicht verstanden. Hast du zur Ausgewogenheit gesagt?
Ich habe gesagt zur Gewohnheit. Aus Gewohnheit. Der Gewohnheit wegen.
Das ist echt, ich muss echt mal zum Hörentest. Heißt, ja, genau. Ich glaube, es reicht so.
Also der Andi hat gesagt, ich soll weiter weg vom Mikrofon sitzen, damit der Bariton meiner Stimme besser eingefangen wird, oder?
Dass die Breitheit deiner Stimme, aka der Bariton, nicht das Gerät da oben, was deine Stimme aufnehmen soll, erschlägt.
Dass es nicht überlastet wird.
Ja.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Unterschied merkt, weil ich versuche heute aktiv weiter wegzusitzen.
Ich glaube, dass die Qualität besser wird.
Vom Bariton-Mikrofon.
Ja.
Andi, erzähl doch mal kurz, was du dir vorhin kredenzt hast und wie du es fandest.
Ich muss sagen, ich bin wieder da. Hallo erstmal. Und habe mir eine neue Sorte von Löwenanteil, dem Sponsor dieses Podcasts, kredenzt. Und zwar Erdnuss-Curry. Und ich war so ein bisschen mit Vorbehalte, weil ich liebe Erdnuss, so Soßen. Und habe gedacht, so, okay, kann das gut schmecken. Und es war köstlich. Ich habe mir dann noch zwei deiner Lieblingssoßen mit drauf gesprinkelt. Und zwar
Lagamar
war köstlich.
Und Habanero hot.
Also es war richtig, richtig gut.
Erdnusscurry ist richtig geil. Mit ein bisschen Hot Sauce ist es noch geiler.
Es war richtig, richtig gut.
Erdnusscurry ist meine Lieblingssorte, meine neue, offiziell. You heard it here first.
Ich finde auch, also ich war kurzzeitig wieder so, dass ich das normale Chili nehme, aber dann habe ich das gesehen und ich habe es noch nicht probiert gehabt und es ist echt lecker. Was ich sagen muss, was mir immer wieder auffällt bei Löwenanteil, dass der Säureanteil...
Der Nutri-Score A, oder?
Nutri-Score A sowieso, ja. Und hier 22 plus 20 Gramm Proteine, also 42. Ah. Das ist schon ganz schön viel, würde ich sagen, für so ein Glas. Aber was ich sagen wollte, der Säureanteil, beziehungsweise so, wie es säuerlich schmeckt, ist bei den Löwenanteil-Produkten ziemlich hoch. Das heißt, ich muss auch nicht mehr großartig irgendwie Zitrone oder Limette mit drauf sprinkeln. Das war heute sehr, sehr gut. Das solltet ihr probieren. Also Shoutout an Löwenanteil für diese neue Sorte. Also für mich ist es neu, es ist für euch wahrscheinlich nicht mehr neu, weil ihr habt es ja alle schon bestellt. Mit dem Code MTMT10 bekommt ihr natürlich auch noch so Sticker dazu.
Oder auch 10% Rabatt. Es reicht auch, wenn ihr einfach Code MTMT eingebt übrigens, Leute.
Ist es schon wieder so, gell? Ich dachte schon, dass ich es eh schon richtig gesagt habe.
Send help, please, someone. So, Andi, mein Lieber.
Also es war sehr, sehr gut. Probiert's mal aus. MTMT. Reicht schon, habe ich
gehört. Was hast du denn außer deinem Food Review heute mitgebracht für ein Thema?
Ich krieg's gar nicht mehr so richtig zusammen, aber ich...
Ich wollte mich heute eigentlich ein bisschen mit dir streiten, wenn wir das wirklich machen, was wir machen wollen.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass wir beim Durchgehen der MTMT-Methode bei dem Modul und bei so unglaublichen Informationen über den Gangzyklus, das war ja erst gestern, gell? Ich habe echt kein Zeitgefühl. Jedenfalls haben wir gestern darüber gesprochen, dass ja, also wie ist die Vergleichbarkeit und Anwendbarkeit vom Gangzyklus auf Training oder Krafttraining jetzt in dem Fall, wo ja der Gangzyklus die effizienteste menschliche Bewegung ist. versus, also wo der Gangzyklus sich ja vor allem beschreibt in einer Fortbewegung im Raum auf der horizontalen, natürlich auch vertikal, wenn man so will, aber vor allem eben eine Fortbewegung von A nach B im Raum auf einer horizontalen und Krafttraining ja meistens am Platz ist. Und da hatte ich so einen kurzen, so
am Platz ist geil,
einen Hänger und habe mir gedacht, so müssen wir da nicht noch mehr darüber sprechen. Also muss das in diesem Modul nicht auch noch mehr thematisiert werden. AKA, besteht da überhaupt eine Vergleichbarkeit?
Zwischen dem Gangzyklus und Krafttraining eine Vergleichbarkeit?
Ja, natürlich besteht die, aber wie sehr kann man es wirklich vergleichen am Ende?
Bedingt.
Bedingt. Ja, also können wir, sollen wir jetzt streiten? Ich wüsste jetzt, glaube ich, nicht warum, aber gestern
ja,
aber
war das der... Das war ja nicht das Thema, was du aufgebracht hast.
Ja, ich weiß es schon nicht mehr. Bring mal das Thema nochmal auf.
Also die Demenz kickt rein beim Andi, ihr merkt's.
Irgendwas ist komisch. Ich meine, wir waren auch gestern unterwegs, aber daran kann es nicht gelegen haben, weil wir viel haben wir nicht getrunken.
Du mit deinen zwei Paloma-Drinks da und einem Bier, das war jetzt...
Nein, daran kann es nicht gelegen haben, oder?
Also du hast das Thema Integration versus Isolation aufgebracht. Du hast angefangen von wegen so, ja, man kann ja nicht... Die Leute denken dann, dass man irgendwas in Isolation verbessert und dann verbessert man den Menschen in seiner Ganzheitlichkeit.
Stimmt, und das ging es ja eigentlich auch.
Das hast du wieder aufgebracht. Und dann ja. War ich gleich so, Andi, da können wir uns im Podcast drüber streiten.
Mhm. Und jetzt?
Und dann habe ich zu dir gesagt, dass wir da, glaube ich, relativ differierende Auffassungen vielleicht haben von dieser Thematik Integration versus Isolation. Mhm. Und dann habe ich gesagt, darüber könnten wir heute podcasten. Also das war gestern.
Ja, okay, dann können wir ja. Dann habe ich, glaube ich, auch wieder mehr verstanden. Aber ich habe jetzt im Moment, kriege ich trotzdem nicht die Brücke geschlagen zu meinem Gedanken, den ich da gestern wohl hatte. Du kannst es vielleicht besser.
Ich weiß nicht, was deine Gedanken gestern genau waren, aber...
Aber haben wir es so auf den Punkt gebracht, dass wir das quasi so als Arbeitstitel irgendwie nehmen können? Beziehungsweise als Anknüpfungspunkt?
Naja, Integration versus Isolation war der Arbeitsauftrag für den heutigen Podcast.
Ich glaube, und da sind wir uns ja einig, da streiten wir auch nicht drüber, dass man natürlich immer unterscheiden muss, was für Intensitäten, Belastungen etc., Zeiten, Geschwindigkeiten und so weiter man in der Belastung hat, in einer Bewegung hat und wie kann man die letztendlich, wenn man so will, ich will es fast sagen in vitro, also halt in einem Gym-Setting nachbauen, nachstellen, um dann quasi Rückschlüsse zu ziehen auf die Integration wieder in ein Bewegungsbild gehen.
Elaborate.
Oder andersrum.
Elaboriere. Sorry.
Oder andersrum. Wie viel Aufschluss gibt uns das Gehen eines Menschen darüber, was man im Gym mit ihm trainieren sollte?
Ja, das kommt drauf an, würde ich sagen. Manchmal gar keinen, so ungefähr, und manchmal relativ viel. Also es kann zum Beispiel Aufschluss darüber geben, was man eben isoliert im Gym vielleicht trainieren sollte. Also welche Skills und welche Qualitäten man fokussieren sollte.
Mhm. Gib mal ein Beispiel, ein praktisches.
Praktisches Beispiel, so Trendelenburg-mäßig. Also das ist dann, ist ja auch wieder die Frage, wenn es wirklich ein pathologisches Gangmuster ist, das ist dann schon ein Extrem. Mhm. Aber eben so ein angedeutetes Trendelenburg-Zeichen, sprich jemand macht einen Schritt, shiftet sein Gewicht auf das rechte Bein und dann schnackelt die Hüfte so nach rechts durch, so ein bisschen weg. Und das Becken bewegt sich nicht besonders stabil im Raum, während sich jemand fortbewegt zum Beispiel. Mhm. Das wäre was, und ohne dass es jetzt pathologisch ist. Also es muss ja nicht sein, dass es irgendwie Schmerzen verursacht, aber das gibt auf jeden Fall Aufschluss darüber, wie dieser Mensch sich eben fortbewegt. Und dementsprechend auch darüber, was man vielleicht mit diesem Menschen trainieren könnte, damit er sich effizienter fortbewegt, mhm, insgesamt. Also so ist natürlich der Gangzyklus schon auch ein wichtiges Assessment sein. Ist halt nicht so leicht. Also gerade als Trainer, die wenigsten Trainer beschäftigen sich ja überhaupt mit dem Gangzyklus. Und wenn man dann kann man Grundprinzipien vom Gangzyklus verstehen, sollte man meiner Meinung nach auch unbedingt.
Moment. Ja, was heißt Grundprinzipien vom Gangzyklus? Du meinst du damit verschiedene Phasen oder meinst du noch Grundsätzlicheres?
Beides, alles.
Mhm, okay, elaborate, also elaboriere. Führe aus, so heißt es. Ja.
Also erstmal kann man rausgezoomt sich den Gangzyklus anschauen und eben gucken, was ist der Gangzyklus, wie funktioniert er global gesehen? Und ich meine, das hast du ja auch schon angefangen. Also Gangzyklus, wir bewegen uns horizontal nach vorne im Raum. Das ist Fortbewegung, eine sehr effiziente Art und Weise der Fortbewegung.
Warum effizient?
Weil wir mit der Schwerkraft arbeiten und die Schwerkraft uns zunutze machen, um uns fortzubewegen. Das heißt, wir brauchen nicht besonders viel muskuläre Kontraktionen, wir brauchen nicht besonders viel Kraft, die wir selber generieren, sondern wir nutzen die Kraft, die immer da ist, die Schwerkraft.
Kannst du diesen Mechanismus zunächst einfach mal, kannst du es erklären? Weil ich glaube, das ist das, was ich gemeint habe. Also das ist für mich das Grundsätzliche, dass man einfach so das Mechanische hinter dem Gehen versteht. Dass es kein Akt der Anstrengung ist, sondern
ja, es sollte eben ein Flown sein mit der Schwerkraft. Man nutzt die externen Drehmomente, die externen Kräfte, die auf unseren Körper wirken, also die Schwerkraft in Bewegung. Und diese Kräfte bewegen unser Skelett, die bewegen unsere Gelenke. Und dementsprechend müssen wir zum Beispiel muskulär in erster Linie diese Bewegungen, die getriggert werden durch externe Drehmomente, kontrollieren durch interne Drehmomente. Und interne Drehmomente sind die Kräfte, die wir eben durch Muskeln erzeugen. Mhm. Und wenn wir das gut können, dann müssen wir eben gar nicht selber so viel Kraft produzieren, weil die Kraft ist da und wir nutzen die Kraft, die immer da ist, damit wir uns im Raum nach vorne bewegen. Mhm. Und dann gibt's auch noch, also es ist ja immer so ein Ping-Pong-Spiel, dann gibt's noch kinetische Energie und potenzielle Energie oder Lageenergie. Das ist so dieses, wir fallen immer von oben runter und dann heben wir unseren Körperschwerpunkt wieder an und dann fallen wir wieder runter. Deswegen sagt man auch zu gehen, gehen ist oder übergehen, dass gehen kontrolliertes Fallen ist. Wir fallen nach vorne, dann müssen wir den Fuß nach vorne setzen, um uns wieder abzufangen. Dann heben wir wieder unseren Schwerpunkt und dann fallen wir wieder. Und so läuft der Gangzyklus. Es ist immer ein Auf und Ab. Auch wieder ein sehr effizientes Nutzen von Energie, die da ist, sobald wir mal angefangen haben, uns nach vorne zu bewegen. Dann ist es nur noch so, wir müssen diesen Flow aufrechterhalten und kontrollieren.
Und was ist deinem Verständnis von Muskelarbeit fürs Gehen so wichtig?
Ja, für mich ist das Wichtigste erstmal, dass wir eben gar nicht viel konzentrische, vor allem Kontraktionen brauchen, um uns fortzubewegen in der Welt. Weil konzentrische Muskelaktivität ist auch so die teuerste, die kostet am meisten Energie. Mhm. Das heißt, unser System ist ja immer auf Energiesparen bedacht, ohne dass wir es wahrnehmen. Wir sind super effizient. Also eben der Gangzyklus ist die effizienteste Art und Weise, Kraft zu erzeugen, die wir Menschen haben. Das heißt, für so und so viel Kalorien kriegen wir so und so viel Energie dabei raus, sage ich jetzt mal. Und da ist der Gangzyklus halt King, absolut. Und dementsprechend ist es halt interessant, wenn man das jetzt vergleicht mit Krafttraining und dem, was wir im Gym machen, wo wir immer einen Hardcore-Fokus haben auf vor allem konzentrischen Kontraktionen.
Nur?
Ja, fast nur. Also es ist immer nur so, ja, ist klar, gibt es auch eine exzentrische Phase und manchmal macht man die auch langsam und so weiter. Aber am Ende geht es doch dann immer um die Konzentrik. Es geht darum.
Ums Überwinden.
Genau, die überwindende Arbeit. Schaffst du es mit dem Gewicht aufzustehen aus der Kniebeuge? Schaffst du den Deadlift? Schaffst du das Gewicht vom Boden aufzuheben? Schaffst du es, die Hantel von deiner Brust wegzudrücken? Schaffst du es, die Hantel zu dir herzuziehen? Und so weiter und so weiter.
Und welches Element im Gangzyklus ist so ein wichtiges, wenn man es jetzt wieder biomechanisch benennt auch, um die Schwerkraft wirklich so effizient wie möglich nutzen zu können? Jetzt zum Beispiel bezogen auf den Fuß.
Das nachgebende Element.
Okay.
Also das Abfangen, wenn man so will, das Aufnehmen von Energie ins System. Weil wenn man gut die Energie aufnehmen kann, dann kann man sie am Ende auch wieder gut abgeben.
Und man muss selbst nicht mehr produzieren, sondern man kann die aufgenommene wieder sich entwickeln lassen.
Genau, man nutzt dann natürlich auch seine Strukturen anders und man nutzt auch andere Strukturen. Das heißt, du nutzt für Fortbewegen zum Beispiel gar nicht so viel dein kontraktiles Gewebe, deine Muskeln, sondern unser Körper will halt unsere passiven Strukturen benutzen.
Weil er da rein Energie speichert und die wieder abgegeben wird.
Genau, weil die eben in Anführungszeichen passiv sind, verbrauchen die dementsprechend eben nicht so viel Energie. Das ist das Tolle am Gangzyklus. Und das macht der Gangzyklus so gut. Und das ist jetzt so, weil da haben wir angefangen. Das ist rausgezoomt erstmal sehr, sehr interessant, wenn man sich diesen Fakt bewusst wird. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass, also Gehen ist natürlich was ganz anderes als Krafttraining. Krafttraining verfolgt meistens eine ganz andere Intention. Und im Krafttraining machen wir uns ja absichtlich, bewegen wir uns absichtlich ineffizient. Damit wir zum Beispiel Muskeln aufbauen.
Schon was Komisches, dieses Krafttraining.
Ist schon seltsam, was wir da machen. Mhm. Aber also, auf der anderen Seite ist es halt auch super geil und das beste Tool, was wir haben, um unseren Körper gesund zu halten. Also
auch wieder ganz global gesehen.
Global gesehen. Mhm. Absichtlich ineffizient arbeiten, damit wir uns anpassen an etwas, damit wir dann zum Beispiel, wenn wir aus dem Gym rausgehen und nach Hause laufen, wieder effizienter sein können.
Hoffentlich.
Hoffentlich.
Wenn wir Krafttraining nicht auf nur eine Art und Weise gemacht haben.
Genau, weil Krafttraining natürlich auch das Potenzial hat, dass wir uns außerhalb vom Gym ineffizienter bewegen. Mhm. Oder auch auf dem Spielfeld, wenn wir einen Sport machen.
Das ist ja, und das ist ja genau der Punkt gewesen.
Oder beim Laufen oder whatever.
Das ist ja der einzige Punkt gewesen, worüber ich nachgedacht habe. Und dann letztendlich auch noch irgendwie so, du hast eine Fortbewegung und du hast keine Fortbewegung. Also halt, I lift things up and put them down. Oder klassisch Kniebeuge. Ich gehe nach oben, gehe nach unten, gehe nach oben, gehe nach unten. So, wenn man was für die untere Extremität sieht. Versus quasi, ich bewege mich im Raum nach vorne. Oder nach hinten, was auch immer, ist egal. Aber ja, erstmal nach vorne.
Man muss ja auch checken, dass beim Gangzyklus generieren wir ja vertikale Kräfte. Mhm. Aber halt nicht nur. So, diese vertikale Kraftproduktion ist halt ein Teil von der Bewegung nach vorne im Raum, von A nach B. Aber im Krafttraining eben limitieren wir uns meistens nur auf den vertikalen Part und haben wenig die anderen beiden Phasen, wenn man es jetzt auf die Phasen vom Gangzyklus unterteilt. Die Landung erstmal, das Energieaufnehmen ins System und dann den Transfer von Energie bzw. von Kraft wieder zurück auf die andere Seite / nach vorne.
Und welches Potenzial hat denn jetzt das Verständnis über den Gangzyklus als mögliche Integration in ein Krafttraining?
Ein sehr großes, wenn du mich fragst. Mhm. Aber da kann man natürlich auch, das kann man ganz kritisch betrachten und sich die Frage stellen, okay, brauche ich diesen Transfer überhaupt? Und das ist dann halt abhängig von dem, was du erreichen willst mit deinem Krafttraining. Weil wenn du mit deinem Krafttraining einfach nur Muskeln aufbauen willst und das die klare Intention ist, dann ist es halt was anderes.
Okay, lass mal das mal hinter uns, weil nimm mal mich zum Beispiel. Ja? Ich möchte von meinem Krafttraining sehr viel mehr als nur Muskeln aufbauen. Beziehungsweise ich möchte eigentlich mein Krafttraining als Bewegungstraining sehen und ich möchte mein Kraft in Klammern gesetzt oder mein Training dafür sehen, dass ich einfach eine große Variabilität erreiche.
In dem Fall hat es ein sehr großes Potenzial.
Wow.
Alleine, weil man halt versteht, was für Qualitäten normale Bewegung ausmachen im Leben von jedem Menschen. Und dementsprechend, weil in der letzten Folge haben wir viel über Qualitäten gesprochen und dass man so Training eher durch diese Linse vielleicht betrachten sollte. Mhm. Dass man eben nicht nur Muskeln trainiert, beziehungsweise dass man Muskelaufbau halt als eine Qualität von vielen ansieht, die wir trainieren können im Krafttraining. Das können wir auf jeden Fall. Also du kannst ja im Training, du kannst ja alles trainieren. Du kannst jeden Teil von diesem komplexen System Mensch kannst du trainieren und kannst ihn besser machen.
Du kannst
jede Facette.
Ja, du kannst ja nicht auch dein Muskelsystem trainieren, wenn du trainierst. Geht ja schlichtweg nicht.
Ja, und jetzt, wenn du das sagst, ich störe mich immer extrem an dem, ist wieder so ein MTMT-Ding, aber alleine, wenn man sagt, so ja, das trainiert den Muskel. Mhm. So, da frage ich mich immer, ja, was heißt denn das? Mhm. Weil automatisch, wenn man nicht drüber spricht und nicht drüber nachdenkt, dann bedeutet das für die allermeisten, ich hypertrophiere diesen Muskel. Aber das ist halt nicht das Einzige, weil Muskeln sind halt ein kleiner Teil von einem sehr, sehr komplexen System mit ganz vielen verschiedenen Strukturen. Also es gibt auch mehr als Muskeln in unserem Körper. So, by the way. Also alleine strukturell kann man und wird man auch automatisch viel mehr Strukturen trainieren. Und dann ist es natürlich so, okay, was macht unser Nervensystem? Also Koordination, wie bewegen wir uns? Das trainierst du natürlich auch.
Also es ist schon wichtig, wie man eine Bewegung macht.
Mir ist es schon wichtig. Also am Ende ist es jedem wichtig. Auch wenn dein Ziel nur, wenn du Bodybuilder bist und dein einziges Ziel ist Hypertrophie, dann ist es ja genauso wichtig, wie du bewegen machst. Aber dann ist es, wie sieht anders aus, als wenn du mehr Facetten integrierst in dein Trainingsmodell.
Bleiben wir jetzt mal, weil es trifft man schon wieder ein bisschen ab. Ich will noch expliziter beim Gangzyklus bleiben. Ich versuche mal, das so darzustellen, ich versuche es, dass du es verstehst, du verstehst meine wirren Gedanken, aber dass auch ihr dranbleiben könnt und mir folgen könnt. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder den Gangzyklus heranziehen möchte, als Vehikel dafür, dass ich mich insgesamt besser bewegen kann. Und besser meine ich jetzt, ich sag mal menschlicher. Dass mein System, also zum Beispiel bezogen auf den Fuß, einen Strukturwechsel kann. Also nicht nur in einer Situation feststeckt. Situation würde bedeuten Supination oder Pronation. Jetzt bezogen auf den Fuß und bezogen auf den Gangzyklus. Was macht denn klassisches Krafttraining eher mit dem Fuß? Und welchen Vorteil hätte ich, wenn ich in mein Krafttraining oder in mein Training im Gym auch mehr Aspekte und Verständnis des Gangzykluses mit einbeziehe?
Du hast das Potenzial also für mehr Variabilität, weil also was macht normalerweise traditionelles Krafttraining? Da befinden wir uns oft in der gleichen Position, Situation und verfolgen immer die gleiche Strategie, immer eine Strategie von sehr viel Anspannung und sehr viel insgesamt Spannung von sehr viel Kompression und oft, das ist dann auch so, wie stellen wir uns eine Bewegung vor, was für Cues geben wir, ist es dann oft eine, jetzt auf den Fuß bezogen, von Supination. Und wenn man eben eine, was auch immer das für eine Bewegungsstrategie ist, ist ja jetzt erstmal egal, wenn man die ganz, ganz viel trainiert und nur die ganz, ganz viel trainiert, dann verliert man über Zeit Variabilität und dein Spektrum wird kleiner und dein Fuß verliert zum Beispiel die Möglichkeit, seine Form zu verändern und zu wechseln zwischen den beiden archetypischen Positionen, Supination und Pronation.
Okay, da würde ich dann jetzt kurz einhaken und gerne von dir haben, dass du für uns alle erklärst, wie der Wechsel zwischen diesen beiden Situationen sich im Gangzyklus darstellt. Also haben wir oft genug, aber ich glaube, das ist einfach, kann man nicht oft genug hören.
Ich weiß auch gar nicht, ob wir mal so wirklich so konkret über einen Gangzyklus gesprochen haben. Also bestimmt irgendwann. Ja. Wir haben ja schon echt viele Folgen, aber wir haben es auf jeden Fall schon lange nicht mehr gemacht. Also wenn wir gehen und unser Fuß trifft auf die Welt auf, Ferse zuerst, dann befindet sich der Fuß in einer supinierten Position. Das heißt, also Supination bedeutet immer, das Fußgewölbe ist aufgerichtet und der Fuß ist eher steifer. Der hat nicht so viele Bewegungsoptionen. Der hat nicht so viel Variabilität in dieser Position, in dieser Form. Und sobald unser Fuß auf die Erde aufsetzt, müssen wir...
Darf ich noch eins dazu sagen? Steifer heißt auch, dass er potenziell, wenn er in dieser Form aufsetzen würde, weniger Kontaktfläche mit der Welt hätte. Richtig?
Also würde er seine Form nicht verändern? Ja.
Richtig, genau. Im Vergleich zu der potenziell nächsten Phase, die kommt.
Genau. Mhm. Aber wir wollen ja viel und viel Verbindung zur Erde haben. Und vor allem müssen wir den Impact abfangen. Mhm. So, unser Fuß setzt auf den Boden, eben wir fallen, das kontrolliertes Fallen. So, wir fallen auf den Boden, wenn man so will. Und wir müssen diese Energie in unser System aufnehmen. Und das macht der Fuß, indem er aus dieser supinierten Position dann eben proniert. Also sobald der Fuß auf den Boden trifft, beginnt quasi die Bewegung der Pronation. Bis zur mittleren Standphase, beziehungsweise vielleicht sogar kurz danach. Also kurz bevor unsere Ferse quasi vom Boden abhebt. Und bis dahin proniert unser Fuß. Das heißt, er schmiegt sich an den Boden an und wir haben mehr Kontakt zur Welt. Was natürlich sinnvoll ist, weil wir wollen ja Kraft in den Boden bringen. Und besser Kraft in den Boden kann man bringen, wenn mehr Körperfläche den Boden berührt.
Genau.
Und das ist eben dieser Prozess der Stoßdämpfung, der Energieaufnahme. Und dafür brauchen wir Bewegungsoptionen im Fuß und dann auch die ganze Kette nach oben. Und deswegen proniert unser Fuß. Das heißt, das Fußgewölbe sinkt ab. Dadurch wird der Fuß adaptiv. Das heißt, er kann sich auch dem Untergrund anpassen. Das ist natürlich ein Skill, den brauchen wir heutzutage fast nicht mehr, weil wir uns nur auf, also erstens in einem Schuh bewegen und dann zweitens auch noch auf einem flachen Untergrund. Das heißt, es ist einfach nicht mehr so wichtig, wie es vielleicht mal war, als wir halt keine Schuhe getragen haben und über was weiß ich für Untergründe gelaufen sind oder gegangen sind.
Kann man zu, also nur Stoßdämpfung als eine Begrifflichkeit, kann man auch Stressumverteilung, muss man das auch noch erwähnen? Dass quasi einfach der Impact
gehört zusammen so ein bisschen.
Genau. Gehört zusammen, ist gleich.
Oder also ich würde sagen, einfach Stressverteilung.
Stressverteilung, genau. Da meine ich ja, also dass, ja, dass quasi der Stress nicht nur lokal an einer Stelle bleibt, sondern einfach halt komplett durchs System geschickt werden kann.
Genau, also er wird durch den gesamten Körper von unten nach oben abgeleitet und verteilt. Und genau, dann sind wir da, dann sind wir in der Position, wo das Fußgewölbe am abgesunkensten ist, eben proniert. Dann haben wir da schon mal den Wechsel von der einen Form, von der supinierten Form zur pronierten Form. Und dann resupinieren wir wieder und verändern unsere Form wieder zurück zur Supination, da wo wir quasi angefangen haben. Und durch Supination wird der Fuß eben relativ rigide, das heißt, er ist nicht mehr so mobil und anpassungsfähig, sondern er wird relativ steif und wird zu einem relativ stabilen Hebel, den wir brauchen, damit wir die Kraft wirklich in den Boden bekommen, damit wir uns eben nach vorne beziehungsweise auf unsere andere Seite schieben können. Und dementsprechend durchläuft der Fuß einen Zyklus von, also er startet in Supination, dann proniert er, dann supiniert er und auf die einfach Formen von dem Fuß bezogen ist es erst Supination, dann Pronation und dann wieder Supination. Und diesen Zyklus durchläuft normalerweise ein Fuß, wenn wir gehen. So funktioniert es. Lastaufnahme, Lastverteilung und dann Krafttransfer am Ende. Also Lastaufnahme, Lastverteilung, Kraftgenerierung, Krafttransfer. Das sind so diese drei Phasen.
Der Krafttransfer, der dann eben nochmal zusammengefasst zustande kommt, weil der Fuß wieder ein rigider Block wird in Form von Supination und dementsprechend quasi nicht mehr weiter aufgeht und mit dem Boden verschmilzt, sondern das Gegenteil macht.
Ja, also er geht zu und bewegt sich wieder weg vom Boden.
Genau.
Ja.
Und
so wie wir halt auch insgesamt
uns vom Boden wegbewegen. Wir bewegen uns aus dem Grund weg vom Boden, weil der Fuß ein rigider Block wird.
Genau. Und wenn, also zum Beispiel, wenn du aus was für Gründen auch immer, weil die sind natürlich wie immer bei solchen Sachen sehr komplex und mannigfaltig, wenn man diese Formveränderung nicht hinbekommt, dann wird der Krafttransfer nicht besonders effizient sein am Ende. Also wenn du es zum Beispiel nicht schaffst, aus der pronierten Position wieder zu resupinieren und deinen Fuß zu einem rigiden Hebel zu machen, so dann bewegst du dich immer noch irgendwie nach vorne, aber halt irgendwie und nicht so effizient, wie es sein könnte.
Und also diesen Gedanken weitergesponnen, wenn jetzt jemand, der halt viel im Gym lift things up and put them down gemacht hat und sein System, aka jetzt bezogen wieder auf den Fuß, extrem rigide gemacht hat, aka in Supination geprimed hat, was passiert dann? Kann man dann vielleicht sagen, dass eben diese Stressverteilung nicht mehr gut stattfindet und vielleicht sogar irgendwann mal zu Pathologien führen kann?
Das kann durchaus passieren, weil eben für Stressverteilung brauchen wir Variabilität, brauchen wir Optionen in unserem System, in unserem Fuß und auch die ganze Kette nach oben. Und wenn es da irgendwo hakt, weil uns irgendwo Variabilität fehlt in einem Gelenksystem, wie zum Beispiel dem Fuß, die Kraft wirkt trotzdem auf uns. Die wird immer auf uns wirken. Und wenn man sie nicht gut durch das gesamte System verteilen kann, so, da sind wir dann auch wirklich bei Bewegungsvariabilität, so, dann wirkt halt mehr Stress auf eine gewisse Struktur. Und diese gewisse Struktur, die wird sich erstmal daran anpassen, dass darauf mehr Stress wirkt, weil wir sind sehr anpassungsfähig und wir sind von Natur aus antifragil und wir können kompensieren für solche Sachen. Aber jede Kompensation ist kein Problem, bis sie vielleicht irgendwann zu einem Problem wird.
Ja.
Und dann können gewisse Strukturen überbelastet werden.
Ich versuche wirklich jetzt gerade nochmal herzuholen, warum wir da gestern oder warum du gestern gesehen hast, dass man da potenziell irgendwie drüber streiten kann. Ich check's nicht mehr so ganz, weil ich glaube...
Naja, so, da ging's ja jetzt auch nicht so detailliert um irgendwie Pronation und Supination.
Nein, aber lass uns nochmal über Isolation und Integration versus auch oder beziehungsweise nicht versus Aktion und Funktion sprechen. Ich glaube, das ist in diesem Kontext wahrscheinlich auch durchaus wichtig. Und dann habe ich mir jetzt gerade so, als wir gesprochen haben, auch überlegt, dass wir bei MTMT ja extrem wenig isolierte Aktionen trainieren, sondern eigentlich nur integrierte Funktionen. Oder? Fällt dir ein Beispiel ein, wo wir nur isoliert Aktionen von irgendwas trainieren? Also ich habe jetzt so, als wir jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen haben, echt darüber nachgedacht.
Nach unserer Definition passiert es fast gar nicht. Also, dass wir eben, weil das ist ja jetzt bezogen auf Muskeln in dem Fall.
Ja.
Und das kann ja bei uns eigentlich gar nicht der Fall sein, weil wir halt kein muskelzentriertes Modell haben, wenn es um Bewegen und Training geht.
Ja.
Das heißt, aber es ist auch das ist ja ein Spektrum, weil du kannst ja nie mit, also du so gut wie nie trainierst du die Gesamtfunktion von deinem gesamten System mit jeder Übung, die du machst, sondern du machst ja gewisse Übungen, damit du eine spezifische Anpassung bekommst. Aber diese spezifische Anpassung kannst du halt isolierter oder integrierter erreichen. Ja. Also das ist in der Diskussion, das ist ja ultra wichtig, dass man versteht, dass es erstmal sowas wie Isolation generell gar nicht gibt und gar nicht geben kann. Also auch wenn man eine Isolationsübung macht, wo man einen Muskel vermeintlich isoliert, so du bewegst ja immer deinen Körper halt und dementsprechend ist es halt ein Spektrum und von isolierter sprechen macht eigentlich theoretisch mehr Sinn als von isoliert Punkt, weil es sowas halt nicht gibt. Mhm. Also auch wenn du einen Bizeps-Curl machst, der natürlich ganz, ganz viel deinen Bizeps stresst und den zum Wachsen bringst, bewegst du natürlich auch deinen Ellenbogen und du musst dein Schultergelenk stabilisieren und so. Also das sind alle einfach Dinge, die logischerweise auch passieren, über die denken wir dann halt nicht nach. Aber eben deswegen ist der skelettorientierte Ansatz, also das Modell von Bewegung, das unsere Grundlage bildet für das Training, das wir machen, deswegen ist der halt automatisch immer ein integrierterer
Wir müssen auch
als ein muskelzentriertes Modell, was aber nach wie vor eben einfach das dominierende Modell in der Fitness und auch in der Reha-Welt ist.
Ja, absolut. Ich glaube, dass zu diesen Begrifflichkeiten Isolation, Integration, Aktion und Funktion auch noch offene Kette, geschlossene Kette dazu gehört. Darüber haben wir ja, glaube ich, gestern auch so ein bisschen gesprochen. Ich erinnere mich nur an ein Slide, bezogen auf Trendelenburg, wo du letztendlich eben eine Übung im Stand gemacht hast, wenn man so will, für die laterale Kette, so, versus du liegst am Boden und machst irgendwie eine Hüftabduktion.
Ja.
Oder?
Auch eine Abfolge, also eine logische Konsequenz von dem Modell von Bewegen und Training, das man halt hat oder nicht hat. Also logischerweise ist irgendwie automatisch was integrierter, wenn wir das in der geschlossenen, also wenn wir zum Beispiel, wir sehen dieses, das Becken ist instabil im Gangzyklus. Das ist instabil in der geschlossenen Kette. So, wir können das nicht gut kontrollieren, wir können nicht gut mit dem Impact von dem Schritt umgehen und das passiert in der geschlossenen Kette. Und das heißt ja nicht, dass das Training in der offenen Kette komplett wertlos ist, aber es ist halt nicht so integriert, wie es sein könnte.
Das ist ja auch diese Aktivierung, oder?
Genau, die gute alte Muskelaktivierung.
Genau.
Wo du eben Muskeln in ihrer Aktion trainierst, was auch immer das dann bedeuten soll. Also du bewegst halt einen Muskel und gegen Widerstand auch noch, hoffentlich. Und das ist nie verkehrt, das zu tun. Aber man kann einfach mehr Aspekte von menschlicher Bewegung einfließen lassen in seine Übungsauswahl und Übungsgestaltung. Und das ist oft gut. Oft ist die Intervention dann einfach besser, Punkt. Aber halt auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil wenn man dann immer versucht, alles auf einmal in eine Übung zu integrieren, dann wird es irgendwann zu viel und dann hast du so viele Faktoren und so viele Variablen, dass du vielleicht gar keinen effektiven Trainingsreiz mehr für das eigentliche Problem setzt. Mhm. Und deswegen muss man halt den Skill haben als Trainer oder auch als Therapeut, also als Therapeut fast noch wichtiger, dass man sich auf diesem Spektrum bewegt. Und dass man halt sagt, okay, wie finde ich jetzt eine spezifische Bewegung und eine spezifische Trainingsübung, die dieses Bewegungsproblem löst. Weil das ist, am Ende ist es ja das, so wie wir haben mit Bewegungsproblemen zu tun und Bewegungsprobleme löst du nur mit Bewegung.
Bewegen geht. Sorry. Wo, in irgendeinem Podcast mit Fritz oder so, glaube ich, kann es sein. Hast du da auch drüber gesprochen oder so? Shoutout Fritz. Weiß ich es nicht mehr genau. Jetzt habe ich auch einen Hänger und so weiter. Nein, wo war das denn? Dass ich halt, oder irgendein Patient oder eine Patientin kam irgendwie eben und du hast sie gefragt, so, wer hat sich denn deine Bewegung angeschaut? Also, ja. Weißt du wieder was? Genau. Und niemand hat sich ihre Bewegung angeschaut. Also genau das, wovon du jetzt gerade sprichst. Ja. Also hanebüchen.
Kommt jemand, der ein Problem hat, ein orthopädisches Problem, was ein Bewegungsproblem ist. Und dann fragst du den Menschen, okay, und wer von den ganzen Ärzten und Therapeuten hat sich mal angeschaut, wie du dich bewegst? Und sie sagt, niemand.
Ja, ist krass. Aber weißt du warum? Das ist auch der Gedanke gewesen, den ich jetzt, als du jetzt wieder gesprochen hast, hatte.
Weil nicht integriert gedacht
wird. Ja, weil nicht integriert gedacht wird, weil es auch zu kompliziert ist.
Genau, das ist der Grund.
Weil es zu kompliziert ist.
Zu komplex ist.
Aber weil wir, und Leute, wir müssen verdammt nochmal anfangen, uns das zuzugestehen. Weil das ist auch die Differenzierung von allen anderen da draußen. Wir sagen ja die ganze Zeit, hoffentlich wird das, worüber wir hier sprechen, irgendwann mal der Standard. Weil dann können wir Menschen wirklich helfen. So. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, den ich ja immer habe mit Training oder Krafttraining. Oder die Diskussion, die ich mit Nils Heim, heißt der, glaube ich, gell? Schmerzcoach, immer wieder habe, so. Über Wadenheben, weil ich sage so, nein, nicht nur Wadenheben und dann wird dein Achillessehnenproblem besser, kann es nicht werden, weil wenn du einfach in der Bewältigungsstrategie stärker wirst, die aber vielleicht dein Problem verursacht hat, dann verstärkst du vermeintlich vielleicht das Problem. Vielleicht, so. Also, muss nicht sein, kann aber sein. Höchstwahrscheinlich so.
Da, aber das ist genau das Ding, du kannst.
Wir müssen anfangen, sorry Chris, wir müssen echt anfangen, menschliche Bewegung besser zu verstehen. Und auch halt, und auch die Komplexität nicht zu ignorieren.
Das ist für mich so der Hauptpunkt. Also erstmal geht es darum, dass wir die Komplexität von menschlicher Bewegung und von Menschen einfach respektieren.
Ja. Ja.
Das und ist weil unglaublich. Die Alternative ist Ignoranz eben.
Ja.
Dinge wegzuignorieren, entweder aktiv oder weil man es einfach nicht besser weiß. So. Und wir können meistens. Wir können immer einen noch besseren Job machen, weil die Sache halt so komplex ist. Und dann, das wollte ich eigentlich gerade sagen, wenn jemand Probleme hat aufgrund von einer Kompensation, dann kann es natürlich helfen, dass du einfach stärker wirst und dein Gewebe dazu bringst, dass es sich anpasst, dass dein Gewebe zum Beispiel besser mit der Kompensation umgehen kann. Das ist ein Weg und der hilft auch ganz vielen Leuten. So, deswegen trifft man dann ja auch immer auf Unverständnis, weil so, ja, wenn du das Gewebe einfach stärker machst, dann tut dir vielleicht nicht mehr irgendwas weh, weil es einfach besser mit der Last umgehen kann, mit der es davor nicht gut umgehen könnte. Ja. Aber du kannst natürlich auch einen zweigleisigen Approach fahren, den solltest du auch fahren, dass du vielleicht die Art und Weise, wie du dich bewegst, beeinflusst, also dass die Kompensation weniger passiert oder dass du einfach eine andere Option hast, eine andere Lösungsmöglichkeit für eine Bewegungsaufgabe und gleichzeitig stärkst du aber halt auch dein Gewebe. Und dann setzen wir eben an zwei Faktoren an, statt nur an diesem simplen, plumpen, wir stärken dein Gewebe, Punkt. Weil das eine schließt das andere überhaupt nicht aus und das ist dann wieder, da sind wir wieder bei isoliert versus integriert. Wenn du da ein bisschen integrierter denkst, dann kannst du halt Gewebe in einer besseren Position und Bewegung und Bewegungsstrategie stärken.
Ja, in einer viel effizienteren.
Genau.
Und vermeintlich. Also wie gesagt, ich bin 100% bei dir.
Und du trainierst halt effektiver. Also du machst halt einfach dann die richtigen Sachen.
Ja, also diese Plumpheit, wie du es gerade, oder plump ist auch so, schon wieder so negativ konnotiert. Eine einfachere, vielleicht eine, wenn mein Gewebe sich so anpassen kann, dass die Anpassung mir schon eine gewisse Schmerzfreiheit und Möglichkeit durchs Leben zu navigieren gibt, dann ist es total fein. Dann ist es wahrscheinlich halt die effizienteste Variante, weil es am schnellsten zum Ziel führt. Wer halt
hat recht, oder?
Ja, ganz genau. So ungefähr. Nein. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass bin der Done That. Das ist einfach so, das habe ich 20 Jahre lang in meinem Leben gemacht. und bin dann immer wieder genau mit diesen Menschen auch an den Punkt gekommen, dass dann das Gewebe auch wieder an einen Punkt gekommen ist, dass das auch nicht mehr ausgereicht hat. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und dann musst du dir ja spätestens zu diesem Zeitpunkt wieder die Frage stellen, okay, scheiße, was mache ich jetzt? Ich möchte jetzt nochmal auf den Gangzyklus kommen und so Ableitungen für Training im Gym, im Kraftraum. Und letztendlich so die Notwendigkeit, dass man lernt, über das Verständnis des Phasenwechsels und des Strukturwechsels von zum Beispiel dem Fuß und was das bedeutet. So. Und wie man sowas auch sehen kann. Weil das ist ja auch wichtig. Also wie kannst du als Trainer, als Therapeut Rückschlüsse ziehen über die Art und Weise, wie sich ein Mensch bewegt? Und wie kannst du Übungen dann nach dem Constraints-Led Approach zusammenbauen, um ein Ziel XY zu erreichen? Nicht zu viel in einer Frage drin, aber...
War es eine Frage?
Ja, es war eine Frage.
Okay, teil sie nochmal auf.
Wie können wir lernen, differenzierter hinzuschauen in menschlicher Bewegung?
Naja, erstmal braucht man Hintergrundwissen und ein Verständnis für das, was man da sieht. Mhm. Weil wenn du nicht weißt, nach was du gucken sollst, auf was du achten sollst, dann kannst du hingucken, aber das wird dir nichts verraten.
Du kannst nur sehen, was du weißt.
Dankeschön. Einer der größten Andi-Isms überhaupt. Das heißt, du brauchst eine theoretische Grundlage. Und wenn du die dann dir angeeignet hast, dann kannst du anfangen, deine Augen aufzusperren und zu schauen, wie bewegt sich zum Beispiel der Fuß von meinem Kunden in dieser Bewegungsaufgabe oder wie bewegt er sich nicht. Und dann kannst du zum Beispiel erkennen, und das ist eigentlich das Naheliegendste, was kann der nicht? Mhm. Was passiert dann nicht für eine Bewegung? Mhm. Und dann brauchst du natürlich, dafür braucht es Zeit, dafür braucht es Erfahrung, dafür muss ich mir viele Leute angucken und wie die sich bewegen und so weiter. Und
Motivation, dass man das überhaupt sehen will.
Ja.
Ja.
Sonst eben, wenn du sagst, ja, das ist alles egal, das ist alles Hokuspokus und wir kräftigen einfach mal hier ein bisschen deine Wadenmuskulatur und dann wird es schon besser. So, dann wirst du dieses Auge nie entwickeln, weil du ja auch gar keine Motivation hast, es zu entwickeln. Mhm. Aber das ist halt das, was einen halt zu einem Elite-Coach oder Therapeuten macht oder halt nicht. Mhm. Dass du halt ein gutes Auge für Bewegen hast. Weil eben, wenn wir Bewegungsprobleme lösen, dann müssen wir Bewegung gut beobachten und analysieren können, damit wir dann daraus abgeleitet bessere Interventionen, also Bewegungen, finden können, um ein Bewegungsproblem zu lösen, mhm, zum Beispiel.
Hey du, genau du. Wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT Skill Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it. Jetzt mal nochmal bezogen auf den Fuß. Also gerade, ich nehme mal ein Beispiel, irgendwelche Probleme mit der Achillessehne.
Kennst du ja, gell?
Kenn ich. Da muss man sich doch den Fuß anschauen. Gehen wir jetzt wieder von dem Modell der Bewegungsebenen aus, in mehr als nur der Sagittalebene.
Vielleicht auch nicht. Vielleicht reicht es auch erstmal, wenn du dir die Sagittalebene anschaust. Also ich habe letztens einen Teamkollegen von mir auch assessed und der hat beidseitig Achillessehnenprobleme. Mhm. Und bei dem musste ich mir nicht mehr als die Sagittalebene anschauen, weil es halt offensichtlich war, was dem für eine Bewegung fehlt. Und dementsprechend war es auch offensichtlich, warum die Achillessehne, wenn sie sehr viel belastet wird, weil dieser Mensch belastet sich sehr viel, warum die anfängt, weh zu tun. Mhm. Und dann kommt natürlich auch so diese Abfolge ins Spiel, dass wenn eine Bewegung in der Sagittalebene schon nicht funktioniert oder passieren kann, dann wird in der Frontalebene wahrscheinlich auch nichts passieren und in der Transversalebene wahrscheinlich auch nichts passieren. Also da gibt's ja dann doch so eine gewisse Hierarchie. Mhm. Aber ja, es kann auch sein, dass eine Bewegung vielleicht in der Sagittalebene irgendwie passiert oder ein bisschen passiert, aber es fehlt die Bewegung in der Frontalebene und so. Also jede Bewegung ist halt dreidimensional. Dementsprechend sollte man sich natürlich auch Bewegung aus all diesen Perspektiven mal anschauen. Also einen Fuß, der sich gerade bewegt in der Übung, sollte man sich von der Seite angucken, von hinten angucken und vielleicht auch von oben angucken. Mhm. Und dann kann man sich ein echtes dreidimensionales beziehungsweise eigentlich ein vierdimensionales Bild von der Bewegung von diesem Fuß machen, weil eben die vierte Dimension, die Zeit, wir bewegen uns durch den Raum, das ist die Bewegung, und wir bewegen uns aber auch durch die Zeit. So, dann kann man sich ein gutes Bild machen von dem, was man da vor sich hat. Und dann kann man eben sich überlegen, okay, was fehlt diesem Menschen? Wie kann ich diesem Menschen mehr von dem geben, was er nicht hat?
Also ich wollte jetzt wieder nur den Bezug zum Gangzyklus herstellen und eben die Gewichtsverteilung in der Frontalebene. Weil ich finde, dass man da einfach sehr, sehr viel sieht. Also gerade wenn du dir halt Leute ansiehst, die schwer über lange Zeit Krafttraining machen, wie die sich beim Gehen zum Beispiel, also gerade von hinten kann man das total gut sehen, finde ich, eben, da kann man extrem viel ablesen, was ihr Fuß kann oder was ihr Fuß nicht kann, indem quasi das Gehen nicht auf einer Linie erscheint, sondern definitiv immer quasi fast wie ein Schwanken oder ein Wanken, wie sagt man da, im Raum, weil es im Endeffekt so ist, dass sie nicht pronieren können und dementsprechend quasi viel mehr, also sie können nicht mit dem Boden verschmilzen und dementsprechend ist der Shift auch des Oberkörpers, was sich ja quasi in dieser supinierten Blockform des Fußes natürlich nach oben weiter manifestiert. Weißt du, was ich meine? Und ich finde, das sieht man einfach bei schwer kompressierten Menschen durch schweres Krafttraining extrem. Das ist das, was ich gemeint habe. Dass man da integrativ die Bewegung eines Menschen eben auch eben deuten können muss als guter Trainer oder Therapeut.
Das wäre gut. Da sind wir dann so bei Ganganalyse, also rausgezoomt.
Ja, genau.
Jetzt gar nicht nur auf jetzt den Fuß bezogen, richtig, sondern halt insgesamt. Also wie managt ein Mensch seinen Schwerpunkt in Fortbewegung?
Genau.
Quasi. Genau. Macht er das effizient? Sprich, du siehst keine großen Ausweichbewegungen irgendwie, du siehst kein Schwanken, sondern der Mensch ist eigentlich so ganz geschmeidig, genau, bleibt immer so, sein Körperschwerpunkt, das sieht so aus von außen, als wäre der immer so ganz smooth auf einer Linie und würde sich einfach linear durch den Raum bewegen. Ja. Aber diese smooth lineare Bewegung kommt nur zustande, weil wir ganz viele kleine rotatorische Bewegungen in unser System haben, die für einen gewissen Ausgleich sorgen, damit es dann am Ende so wirkt, als würden wir uns total linear bewegen. Ja. Aber diese lineare Bewegung kommt nur zustande, weil wir gut rotieren können. Wenn wir nicht gut rotieren können, dann sieht man eher halt so ein Wanken zum Beispiel.
Genau.
Deswegen gehen halt jetzt so als Extrembeispiel Kraftsportler erkennt man am Gang, also Gewichtheber, absolut, und Powerlifter und so weiter, weil die halt ihre Frontalebene aufgegeben haben und dementsprechend auch ihre Transversalebene aufgegeben haben.
Es ist so schön, wenn du von aufgeben sprichst, weil sie haben sie ja, ohne es zu wissen, aber sie haben sie dann doch proaktiv aufgegeben.
Genau, sie haben sich proaktiv so angepasst, dass, ja, sie halt gute Kraftsportler sind.
Ja.
Dass sie sich, und das bedeutet ja, dass du dich gut in der Sagittalebene bewegen kannst und halt nur da.
Ja.
Und dementsprechend ist es natürlich total logisch, dass damit du effizient zum Beispiel Kniebeugen oder olympisches Gewichtheben machen kannst, wo es nur hoch und runter geht, dass dein Körper sagt, ja gut, dafür geben wir gewisse Freiheitsgrade auf,
weil
zum
sie,
Beispiel
weil sie hinderlich sind, absolut störend sind.
Richtig, weil sie, genau das.
Ja.
Das heißt, es ist eine funktionelle Anpassung, eine Optimierungsstrategie, eine Verstärkungsstrategie. Das ist Adaption, so funktioniert das.
Ja.
Das ist das Set-Prinzip. Also wir passen uns halt immer an die Anforderungen, die wir an unser System stellen.
Mhm.
Und wenn die halt sind, ganz schwer, schwere Gewichte in der Sagittalebene bewegen, dann passt sich unser Bewegungssystem so an, dass wir darin gut werden und dann geben wir eben Dinge auf.
Gut, wie kannst du oder willst du es vielleicht gar nicht, wenn du jetzt zum Beispiel in der Sagittalebene eine Kniebeugen-Variante trainierst, was machst du oder machst du etwas anders, als du es noch vor 5 Jahren gemacht hast? Bezogen zum Beispiel auf die Stellung deines Fußes oder was du dir vorstellst, was dein Fuß macht?
Ja, schon. Also in erster Linie mache ich...
Machst du nichts?
Genau, ich versuche einfach weniger zu machen.
Ja,
ich versuche weniger willentlich mir Dinge zu verbieten, sondern ich versuche die Bewegung erstmal passieren zu lassen.
Mhm.
Und dann kommen natürlich schon auch noch Dinge dazu, wie dass ich wirklich für mich die richtige Standbreite finde, dass ich die richtige Startposition finde und so weiter, weil ich natürlich, also ich bei mir kann das sehr gut, weil so ich kenne meinen Körper ganz gut. Mhm. Haben wir letztens ganz viel drüber geredet, auch in der Podcast-Folge, so über Körpergefühl und so weiter. Aber das kann ich natürlich auch nur, weil ich das theoretische Hintergrundwissen habe, weil ich verstehe, okay, warum. So letztens habe ich zum Beispiel, ich hatte so ein bisschen so ein Hüft-Impingement-Schmerz auf einer Seite. Also es war noch nicht mal ein Schmerz, aber ich habe gespürt, so da habe ich irgendwie Kompression drin, es hat sich nicht rund angefühlt, hat sich nicht geil angefühlt. Und dann habe ich meine Standbreite verändert, ich habe mich auch gefilmt dabei und so weiter und habe halt gesehen, was auch total Sinn gemacht hat, dass wenn ich die Kniebeuge ein bisschen breiter und außenrotierter anfange, dass ich keinen Shift von meinem Becken mehr habe in der Bewegung. Und davor stand ich halt für meine Bewegungsoptionen, die ich habe in der Hüfte, stand ich zu eng. Und das hat mein Körper kompensiert mit einem Hip-Shift. Und das war eine kleine Anpassung. Und seit dieser einen Session habe ich das nicht mehr gespürt in der Hüfte. Mhm. Zum Beispiel. Aber eben was dazu kommt, und das war jetzt das eine, dass ich einfach die Startposition wirklich an meine Knochenstruktur angepasst habe, so, wenn man so will. Und nicht nur Knochenstruktur, sondern auch meine Freiheitsgrade, die natürlich auch durch Muskeln und muskuläre Spannung bedingt wird und so weiter, die habe ich verändert. Und dann auch die Art und Weise, wie ich halt die Bewegung ausführe. Dass ich einfach die Bewegung, die halt, auch wenn ich mich hoch und runter bewege, in der Frontalebene passiert, also eben die Knie kommen bei einer Kniebeuge leicht nach innen und mein Fußgewölbe sinkt ab, also mein Fuß proniert, wenn ich runtergehe, damit ich am tiefsten Punkt, weil am tiefsten Punkt muss ich ja ganz fest in den Boden drücken, sonst rammt mich das Gewicht einfach in den Boden rein. Und damit ich das gut machen kann, muss mein Fuß pronieren, damit wieder viel Fläche von meinem Fuß auf dem Boden ist und damit ich einen guten Transfer habe von Kraft in den Boden. Und da ist es eine ganz normale Bewegung, dass die Knie halt zum Beispiel ein bisschen nach innen kommen und dass mein Fuß proniert. Und das ist aber auch abgefahren, weil normalerweise passiert das einfach. Und wenn jemand nicht gebiased ist durch Krafttraining, dann passiert es auch einfach. Mhm. Aber ich habe mir das ja auch abtrainiert. Klar. Über jahrelanges aktives Knie rausdrücken und so weiter. Mhm. So in den ersten, keine Ahnung wie viele Jahren, wo ich halt Krafttraining gemacht habe. Das heißt, was total pervers ist eigentlich, dass man die Bewegung, die man eigentlich intuitiv richtig macht, trainiert man sich ab aktiv. Das machen wir ganz viel im Krafttraining. Hier zieh deine Schulterblätter zusammen und nach hinten und halt sie da, so diese ganzen Sachen. Und dann muss man wieder lernen, sich normal und intuitiv zu bewegen.
Zuzulassen.
Genau, also einfach, so wie sagt der Basti immer so, lass deine Knie passieren in der Kniebeuge. Mhm. Und das ist die Veränderung. Mhm. So, ich lasse meine Knie passieren, ich lasse meine Füße passieren. Ich versuche nicht so, also wirklich, wie drücke ich das jetzt aus, ohne zu hart zu sein? Ich muss ja jetzt nicht so rumschreien. Eher so beschränkte Cues wie krall deine Füße in den Boden und schraub deine Füße in den Boden und so weiter, die ich mir halt immer selber gegeben habe, so. Dass ich das halt einfach nicht mache, sondern inzwischen sogar aktiv das Gegenteil mache, weil das ist ja, wie kommst du weg von einer erlernten Bewegungsstrategie? Du musst vielleicht erstmal bewusst das Ganze gegenteilig machen, damit du dann wieder dahin kommst, dass es auch unterbewusst passiert. Also so der Transfer von der bewussten Inkompetenz hin zur unterbewussten Kompetenz.
Speaking about it, wie würdest du denn, jetzt sind wir schon sehr, sehr on Detail und sehr praktisch, aber das ist ja auch das, was wichtig ist. Wie würdest du denn mit jemandem vorgehen, weil wir sprechen ja eigentlich über die, über das Spektrum Isolation und Integration, wenn man so will. Und quasi, wie sehr kann der Gang, ja nicht mehr, aber wie sehr kann der Gangzyklus uns helfen, auch das Krafttraining besser zu gestalten. Wie würdest du mit jemandem trainieren, jetzt zum Beispiel in einem Split-Squat, wenn du bei einem Kunden, bei einer Patientin feststellst, sie kann auf Biegen und Brechen die Form ihres Fußes nicht verändern?
Na, dann würde ich erstmal gewisse Constraints benutzen, würde wahrscheinlich die Startposition manipulieren von dem Fuß, zum Beispiel, also eben den Fuß auf einen Fersenkeil zu stellen, verändert die relative Position im Sprunggelenk und die hat Auswirkungen auf die generelle Form von dem Fuß schon mal. Das heißt, man kann schon mal eine Bewegung aus einer anderen Startposition beginnen und dadurch wird auch die Bewegung anders laufen, als wenn ich das halt so mache, wie ich sonst immer mache, aka ich stehe flach auf dem Boden. Zum Beispiel, dann kann man sowas wie man kann jemanden einen zusammengerollten Socken unter das Längsgewölbe legen und sagen, versuch mal zu spüren, wie dein Längsgewölbe in diesen Socken reinsinkt, während du runtergehst in den Split Squat. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann sagen, ich gebe dir das Gewicht in die, wenn du den rechten Fuß vorne hast, gebe ich dir das Gewicht in die linke Hand, weil dann zieht dich das automatisch mehr auf die Innenkante von deinem Fuß. Das heißt, auch das beeinflusst die Startposition von diesem Fuß wieder und generell die grundsätzliche Ausrichtung, in der jemand eine Bewegung macht. Ich kann sagen, ich gebe dir das Gewicht auf die rechte Hand, in die rechte Hand, wenn dein rechter Fuß vorne ist. Und dadurch muss man halt automatisch mehr den Fuß pronieren durch die Bewegung. Also man muss aktiv mehr das Längsgewölbe quasi in den Boden drücken, weil man sonst nach rechts gezogen wird und nach rechts Schlagseite bekommt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und dann eben, wenn ich die in meinem Repertoire habe, dann kann ich mit denen spielen.
Und wo lernt man dann sowas?
I'm glad you asked. Das lernt man zum Beispiel in der MTMT-Methode. Ah. Wow, das war der längste Werbespot aller Zeiten.
ja, absolut. Ich möchte aber nochmal, ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen. Was war denn mein Punkt überhaupt dann? Also, weil wir.
Klar, ich auch nicht. Okay. So konkret, ich weiß nur noch die Punchline am Ende. Integration über Isolation und so. Ich glaube auch, wir haben da auch nicht so super spezifisch drüber geredet, so wann machen wir das schon?
Na, aber ich dachte, es gab wirklich einen Streitpunkt gestern.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber dann hast du halt wieder angefangen so mit deinem hier immer nur.
Ah, ja, doch. Also war es das, wieso sollten wir überhaupt trainieren? Also so überhaupt Krafttraining betreiben? Nein.
Ja, irgendwie sowas. Also wo du ja dann manchmal so mit sowas kommst und eben so Hypertrophie ist alles nicht so wichtig. Vor einem Meeting da hast du auch wieder irgendwie sowas gesagt von wegen, ja, Muskeln braucht man die überhaupt oder irgendwie sowas.
Nein, wie viel Muskeln braucht man überhaupt, habe ich gesagt.
Ja, auch das.
Ist schon ein Unterschied.
Regt mich tierisch auf.
Ja, das sollte dich nicht aufregen.
Ja, tut's aber. Tut's aber. Doch, tut's. Und ich glaube auch zu Recht.
Weil
du nicht von dir und deinem Bias schließen kannst auf die Menschen da draußen.
Das stimmt.
Weil der Allgemeinbevölkerung fehlt Muskelmasse, Punkt.
Ja, so. Du hast recht.
Und das ist so der Punkt, warum
sehr einfältig und arrogant von mir.
Deswegen störe ich mich an solchen Aussagen.
Ja.
Weil, und dann, das ist natürlich nur ein Teil, warum ich mich dann an solchen Aussagen störe, weil ich halt auch sehe, dass Leute, die im Trainingsbereich oder auch im Therapiebereich arbeiten,
sich auf sowas ausruhen.
Ganz genau.
Ja,
und das ist ein Riesenproblem,
ja, du hast recht.
Dass ich immer mehr sehe. Weil auf sowas darf man sich nicht ausruhen.
Ja, definitiv.
Du hast vollkommen recht. Da könnte man jetzt, weil das war so eigentlich die Diskussion, die ich mir dann so für den Podcast heute erwartet habe, die können wir irgendwann anders führen. Da kann man eine Diskussion führen, wie hilft man, wenn man einfach nur das Wohlbefinden und die Gesundheit so global gesehen von einem Menschen positiv beeinflussen will, wie hilft man diesem Menschen am effektivsten dahin, dass er zu mehr Gesundheit und mehr Wohlbefinden kommt? Und da glaube ich halt, dass einfach nur ganz stumpf dem Menschen ein paar Kilo Muskelmasse drauf trainieren, egal wie man es macht, wirklich wurscht, auch wenn das sehr isoliert und nicht integriert läuft, wahrscheinlich für die allermeisten Leute einen viel größeren Impact hat, als wenn man zwar total integriert und total bewegungsorientiert mit denen trainiert.
Das musst du nur so, sie gar aber, nicht so komisch darstellen in deiner Bewegung.
Sie
falls ihr das gesehen
ich
habt. Aber.
Ich bin ja auch so. Ich trainiere ja auch so. Das ist ja auch mein Ding, mein persönliches Ding. Aber eben, der Punkt ist, wenn man das macht, dann ist es schön und gut, aber wenn der Mensch dabei keine Muskelmasse aufbaut,
dann ist es Themaverfehlung.
Ja.
Ja, absolut.
Und das ist ein fetter und ein wichtiger Punkt. Und das ist der Punkt, warum ich keinen Bock mehr habe auf den Begriff Bewegungsmangel. Und warum ich letztens auch diesen kurzen Rant hatte, Bewegungsmangel ist nicht das Problem, Leute, Belastungsmangel ist das Problem. Weil ich kann mich eine Stunde bewegen und das ist cool, das ist super, Bewegen ist immer geil, aber ich kann mich auch eine Stunde belasten. Und was ist besser für einen Menschen, wenn er sich eine Stunde belastet? Weil wenn du dich eine Stunde belastest, bewegst du dich logischerweise auch eine Stunde lang, weißt du? Und das ist eine, vielleicht ist es auch viel zu weit und kompliziert und weird gedacht von mir. So, das kann gut sein. Aber das ist einfach so ein Thema, was in mir brodelt im Moment.
Ja, ich würde gerne nochmal, man hört mich nicht, gell? Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Sweet Spot. Auf die.
Das ist ja unsere Mission. Das absolut. Dem jagen wir permanent hinterher.
Total wichtig. Du kannst ihn gleich nochmal versinnbildlichen, aber es ist ja auch ein Spektrum. Und du hast ja dieses Spektrum gerade skizziert. Von wegen dem und der Sweet Spot in der Mitte. Und diesen Sweet Spot decken wir ja ab. Den stellen wir da. In uns selbst, unserer Arbeit,
mit unseren Kunden. Wir geben unser Allerbestes.
Da oben. Und in der Mission, die wir haben und die wir auch zum Beispiel durch die MTMT-Methode nach außen tragen wollen.
Ja, aber das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil du, um diesen Sweet Spot zu erreichen, teilweise paradoxe Dinge miteinander vereinen musst.
Haben wir jetzt überhaupt erklärt schon oder versteht ihr überhaupt, was dieser Sweet Spot ist? Also schon, nein?
Also doch. Erklärt haben wir es nicht. Ich erklär's nochmal.
Nein, aber ich glaube, euch ist es vollkommen klar, oder?
Der ist, also ganz simpel erklärt, der Sweet Spot zwischen Belastung, Muskelaufbau, Kraftaufbau und guter Bewegung.
Stumpf, muss man dazu sagen.
Genau.
Und guter Bewegung. Der Sweet Spot ist die Integration von beiden in eins.
Genau, die Integration von Integration und Isolation. So ungefähr. Ja, das ist ja wirklich so.
Was heißt das dann? Metagration.
Metagration, genau. Das ist ein Problem, für das gibt es keine Lösung. Also, es gibt nicht die Lösung dafür. Das ist einfach so, und das ist das Problem, zu dem ich mir halt tagtäglich den Kopf zerbreche und wo ich mich auch selber immer wieder hinterfrage und challenge einfach in der Arbeit mit meinen Leuten. Mit meinen Kunden im Personal Training. Und dementsprechend ist es natürlich auch was mich krass beschäftigt, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir hier im Podcast die richtige Message rausbringen, dass wir in jedem Instagram Q&A und so weiter die richtige Message rausbringen und so weiter und so weiter. Weil man kann sich immer leicht auf irgendwas ausruhen. Man kann sich auf der einen Seite vom Spektrum aufhalten und eben sagen, ja, auf der stumpfen Seite. Man kann sich aber auch auf der fancy integrierten Bewegungsseite aufhalten.
Habt ihr gesehen, wie er sich schon wieder
und so komisch umgewunden hat? Und man kann das als Ausrede nehmen, dass man sich selbst nicht belastet und seine Kunden und Patienten nicht belastet. Und bei beiden fehlt was. Und deswegen ist so die Sache, man muss nicht immer alles in der Mitte von dem Spektrum machen, sondern am besten funktioniert es wahrscheinlich, wenn man manche Sachen rechts auf dem Spektrum macht, manche Sachen links auf dem Spektrum, manche Sachen halb links, manche Sachen halb rechts.
Ist
manche
gleich Sachen die Mitte des Spektrums.
Wenn man es dann addiert und unterm Strich ist es dann die Mitte.
Das wär schön.
Aber jetzt bezogen auf einzelne Übungen und Interventionen zum Beispiel. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man eben ab und zu mal eine Intervention da wählt, ab und zu mal eine da wählt, weil Muskeln aufbauen wirst du nicht, wenn du zum Beispiel gewisse nachgebende Qualitäten gerade trainieren willst für dein Bewegungssystem. So, das schließt sich einfach aus. Und das ist dieses Paradox, dass wir die ganze Zeit. Das ist
ein krasses Verständnis.
Ja.
Ein krass wichtiges Verständnis ist das.
Ich habe das im Modul 5, ist es, glaube ich, das Nervensystem. Da habe ich da auch ein kleines Plädoyer für gehalten, dass das, was wir als Trainer und auch als Therapeuten die ganze Zeit machen, ist, dass wir gewisse paradoxe Dinge managen müssen und mit denen gut umgehen müssen. Und das ist eins davon. Das ist eins von diesen Paradoxen.
Wow. Wirklich wow. Also im Bezug auf Nervensystem und so weiter ist es vollkommen klar. Wow.
Das sind Sympathikus, Parasympathikus.
Ja, das sind schöne Gedanken.
So, dieses Paradox, so, da gibt's sogar eine Slide, da steht das Paradox von Personal Training und so weiter. So, ja, wir müssen den sympathischen Zustand erreichen. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich Leute auch dahin bringen, dass sie ihren autonomen Zustand in das Parasympathische shiften können. Aber Training ist von Natur aus ein Sympathikotone, eine sympathikotone Aktivität. So, also wie handelt man dieses Paradox? Und dann wie handelt man das Paradox zwischen Kompression im Training und Expansion auf der anderen Seite und so weiter und so weiter. Also es ist immer ein Bewegen auf verschiedenen Spektren und es gibt so viele Spektren, auf denen wir uns im Training halt bewegen können. Deswegen ist ja auch die Arbeit so geil, deswegen ist es so, weil es so facettenreich ist. Aber gleichzeitig ist es halt ein krasser Mindfuck für mich, so, der mich, wie ihr merkt vielleicht, krass umtreibt, beschäftigt und halt nicht manchmal nicht schlafen lässt. So.
Ja, aber weißt du, so über allem steht ja so versinnbildlicht, wir geben dem Menschen mehr. Ja,
der ASMR heißt es, oder?
Mehr von dem, was er oder sie nicht hat. So.
Das, ja, deswegen liebe ich auch nach wie vor diesen Grundsatz, dieses Grundprinzip, nach dem wir arbeiten.
Ja.
Weil das beinhaltet halt auch, der Mensch hat keine Muskeln, ich gebe ihm mehr Muskeln. Das heißt auch, der Mensch kann nicht pronieren, ich bringe ihm bei, wie Pronation geht und also, so weiter und so
weil
weiter.
Weil du jetzt gerade sagst, es ist quasi immer so ein Nullsummenspiel vielleicht und diese Nullsummen zwischen Stumpfheit und Shoutout Tim, ich zerdenke erstmal meine Pronation für eine halbe Stunde. So. Und in der Mitte treffe ich mich dann wieder hoffentlich. Und es gibt wahrscheinlich auch Zeiten, wo das eine Überhand nimmt in der Trainingsplanung und das andere. So. Und am Ende zahlt man halt in die Mitte ein. In dem bald erscheinenden Trainingsplan Deadfit vom Tilo und von mir.
Oh, oh. Es gibt mal wieder eine Ankündigung nach.
Ja, das ist ja ein Prozess. So. Ist es genau, wie du gerade sagst. Und ich glaube, ich habe in einem der Podcasts oder in dem Podcast, wo ich quasi in meiner Auszeit zwischenzeitlich hier war, auch davon gesprochen, dass ich mich auch bilateral sehr kompressiv bewegt habe, aber dann am Ende des Trainings nochmal Rotation durch den Körper geschickt habe. Das ist nichts anderes. Aber es gibt einfach einige Dinge, speaking about Hypertrophie und Muskeln haben. Erstens will ich Muskeln haben, weil ich weiß, dass es gesundheitlich von Vorteil ist. Und zweitens sieht es halt geil aus.
Safe, Bro.
Safe, Bro. Und bei mir ist tatsächlich, ich lüge jetzt, aber bei mir ist tatsächlich die Reihenfolge, wie ich es gerade genannt habe, die vorherrschende von der Motivation her. Genau, also. Anyway, das ist genau das, was ich meine. Das heißt, in diesem Trainingsplan der Deadfit wird es genau solche Dinge geben. Also wir werden Dinge sehr, sehr kompressiv bilateral trainieren, also sehr, sehr Bodybuilding-like, weil wir einfach auch sehr zeiteffizient trainieren werden. Und das können wir in gewissen Facetten halt sehr, sehr gut, wenn wir das eher plump und stumpf machen. Wir werden aber trotzdem eben, um uns dann wieder in diesem Sweet Spot in der Mitte einzufinden, dann eben, was ich gerade schon gesagt habe, sehr, sehr integriert trainieren und sehr, sehr viel reziproke, rotatorische Elemente im Training haben, die dann vielleicht quasi so das Outro des Trainings darstellen, dass du quasi halt nicht hochkomprimiert dein Training beendest, sondern wieder im Optimalfall eher expandiert.
Also doch so.
Ich sowieso.
Also doch so.
Ja, absolut. Bei mir ist es auch normaler, bei dir ist es halt so konterkarierend.
Ja, mache ich auch gern so.
Ich finde es, aber diese Gedanken und was du gerade über das Nervensystem gesagt hast und so weiter, das ist so wertvoll, wenn man das verstanden hat. Weil das macht unsere Arbeit aus. Und das macht auch nicht nur unsere Arbeit aus, das macht das Menschsein aus. Den Wechsel, den notwendigen Wechsel aus Zuständen, ob jetzt vom Nervensystem oder vom Fuß, Supination, Pronation, es ist immer der essentielle Wechsel. Wenn du nicht wechseln kannst, bist du am Arsch.
Ja.
Köste Katz.
Variabilität ist ganz schön wichtig und notwendig.
Ach, das ist, Christopher, ich freue mich wieder einmal mit dir in diesem Podcast-Gespräch auf so schöne Gedanken gekommen zu sein.
Ich freue mich auch, lieber Andreas.
Nee, ernsthaft. Ich meine es echt ernst. So,
ich meine es auch ernst.
Eine Liebeshymne auf uns selbst.
mal wieder.
Ja, nein, aber ich meine es echt ernst. Und ich hoffe, dass einige Hörer irgendwie sich auch darüber freuen und sagen, ja, das genau so ist es. Weil das ist so wichtig. Das ist so gut. Wirklich.
Alleine das Spiel mit Intensitäten, das ist da ja auch so ein zentraler Faktor, weißt du, in allem, über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Weil, weißt du, du kannst genau die gleiche Bewegung, genau die gleiche Übung machen, mit verschiedenen Intensitäten und sie wird verschiedene Outcomes haben.
Ja.
Und so weiter.
Ja.
Und das ist dann so, boah, das ist halt nicht so leicht zu steuern und zu managen, wie du machst einfach alles ans Muskelversagen, was so theoretisch, also kann man drüber diskutieren, müsste man drüber diskutieren, aber für Hypertrophie einfach das Beste ist. Mhm. So. Ja. Stressmanagement halt, gell? Das, was wir halt machen als Trainer am Ende.
Ich habe jetzt noch einen Gedanken, den wir, glaube ich, schon nochmal diskutieren müssen, weil sonst ist das unvollständig. Also, wenn wir über Isolation und Integration sprechen, müssen wir auch über Übertrag sprechen.
steckt da mit drin, ja.
Genau. Also wie, das ist natürlich, kann man nie beantworten, aber du musst ja sagen, ja, als Antwort.
Ja.
Genau, weil sonst müssten wir nicht hier sein und so detailliert genau über sowas sprechen. Wie groß ist die Beeinflussungsmöglichkeit durch eine Intervention, die ich wähle im Training auf das Leben des Menschen?
Ja.
Genau. Und damit, schön war's. Nein, können wir das nochmal, also das ist nämlich eine sauwichtige Frage, wie ich finde. Das ist die Frage. Also, du hast jemanden gefunden, der oder die hat einfach, ich sage nur als ein Beispiel, also du kannst ja auch einen rigiden Fuß haben in Supination festhängend, auch wenn du kein Krafttraining gemacht hast. Aber geh mal davon aus, so ein typischer Gym-Bro kommt zu dir und sagt einfach so, du siehst, okay, dein Fuß kann eben nicht pronieren, du kannst nicht gut pronieren. Wie sehr kann dieser Mensch die Interventionen, die du mit ihm im Training etablierst, übertragen in zum Beispiel das Gehen und alle anderen möglichen Alltagsbewegungen?
Alter, du kannst doch jetzt nur zum Ende mit so einer Frage kommen, weil das ist doch das zentrale Problem, ja, und die zentrale Sinneskrise,
ja,
die du
schon immer hast,
ja, und die ich auch dauerhaft habe.
Okay, pass auf.
Und dann, und das, da sind wir dann nämlich genau bei der Frage. Was fange ich an mit der einen Stunde Personal Training, die ich mit meinem Kunden habe? Was ist das, was wirklich einen Übertrag auf die Verbesserung der Lebensqualität, ja, von diesen, ja, Menschen hat?
Lass
das
uns wirklich.
Das ist genau eine Frage, die.
Okay, Leute, daran knüpfen wir an, weil das ist genau die Frage. Daran knüpfen wir an und machen quasi ein Teil 2 oder eine Weiterleitung dieser heutigen Folge. Weil das dauert natürlich.
Merkst du dir das?
Das merken wir uns jetzt. Ja. Pass auf.
Schreib dir einen Reminder
nein.
für nächste Woche.
Merkst du es dir auch, oder was?
Oder ich versuch's, aber in meinem Kopf passiert so viel Zeug, dass ich auch immer ganz viel Zeug wieder so vergesse. Es fällt dann immer so.
Jetzt warte halt mal.
Fällt raus aus meinem Hirn. Warte mal. Schreib's dir auf. Tipps rein.
Nein.
Wieso nicht?
So.
Was machst du sonst mit deinem Handy?
Sag's nochmal.
Was soll ich jetzt sagen? Hallo Andi. Hallo Andis Handy.
Nein.
Die nächste Podcast-Folge.
Ja. Was ist die Frage?
Die Frage ist, was fange ich an mit zum Beispiel 2 Stunden Training in der Woche, um das Wohlbefinden und die Gesundheit von einem Menschen oder auch einfach nur seine Ziele, die ja auch andere sein können, optimal näher zu kommen?
Mhm.
Was sollten meine Prioritäten als Trainer sein? Und das ist eine Frage, by the way, so ich rede die hier gerade so in den Raum rein und wir können darüber diskutieren. Die ist natürlich sehr individuell und so weiter. Aber das ist eine Frage, die muss sich jeder,
Du wolltest fucking Frage sagen.
Wollte ich sagen,
ja.
Ich bin heute,
ich
fluche heute nicht so viel. Ja. Die muss sich jeder stellen, der mit Menschen arbeitet. Die muss sich jeder von euch, wenn ihr Trainer oder Therapeuten seid, müsst ihr euch verdammt nochmal alle stellen. Und ihr macht es wahrscheinlich hoffentlich eh schon. Wenn wir uns diese Gedanken nicht machen und einfach nur unseren Stiefel runterdingsen machen,
mhm,
in unserer Arbeit, dann werden wir unserer Verantwortung nicht gerecht, die wir haben.
Ja. Ja. Okay. Ist es ein guter Reminder, den ich jetzt aufgenommen habe? Ja. Ich möchte.
Schauen wir mal, nächste Woche hören wir uns das wirre Zeug an, was ich jetzt gerade gesagt habe, und sind so, was?
Ich möchte aber auch noch, Quiz, und das halten wir jetzt hier fest, und das möchte ich nicht vergessen. Ich möchte wirklich auch noch diesen Transfer auf alle Fälle beleuchten, weil das ist schon auch eine wichtige Frage, finde ich.
Der Transfer von einer Anpassung, die wir durchs Training erzeugen, auf das Leben.
Erzeugen wollen. Und jetzt, ja, aufs Leben ist ja schon wieder global. Ich will es sehr spezifisch sehen. Ich versuche im Training mehr Supinationsfähigkeit auszugleichen, indem jemand, also mehr Pronationsfähigkeit zu integrieren ins System und zu etablieren in der Bewältigungsstrategie des Menschen. Wie groß kann der Übertrag sein?
Ja.
Ja. Darüber sollten wir auf jeden Fall auch mal sprechen.
Darüber müssen wir sprechen.
Ja.
Weil da sind wir wieder bei so einem Punkt, dass ich glaube, dass es da dass ganz viele Leute da einen deutlich besseren Job machen können, wenn man überhaupt anfängt, über diese Frage nachzudenken und dann auch noch gut über diese Frage nachdenkt, damit man am Ende eine gute Antwort auf diese Frage hat.
Man kann ja auch nur über diese Frage nachdenken, wenn man überhaupt das Wissen hat, über diese Frage nachzudenken.
Ja, und wenn man überhaupt irgendwie anerkennt, dass es vielleicht ein Problem ist.
Ja.
Über das es sich lohnt, nachzudenken.
Ja.
Und meiner Meinung nach ist das Problem, über das es sich lohnt, nachzudenken, wenn man ein Trainer ist und eben mit Menschen arbeitet.
Mhm. Ja. Ach, ist so schön.
Uff.
Okay, gibt's noch irgendwas zu sagen?
Kauft mehr Löwenanteil, Leute.
Stimmt, kauft mehr Löwenanteil.
Kauft mehr Löwenanteil und
kauft die MTMT-Methode natürlich.
Und kauft die MTMT-Methode. Es ist, ja, da steckt dieses ganze Zeug drin und deswegen bin ich auch noch aufgewühlter als sonst in letzter Zeit, weil ich mich halt für die einzelnen Module, ja, in der Tiefe mit genau diesen Fragen auseinandersetze. Also jedes Modul triggert immer noch mal eine neue Identitäts- und Sinnkrise bei mir.
Mhm. Verstehe ich total.
Weil diese ganzen Konzepte zu beleuchten, ist das eine. Aber das Wichtige ist, dass man sie richtig einordnet für sich und richtig anwendet. Das ist das eigentlich Wichtige.
Mhm. Und da müsst ihr euch ja vor Augen halten. Dann kommen wir auch zum Ende, glaube ich. Was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, dass man sich selbst kritisch mit einem Konzept, mit einer Idee beschäftigt. Und wir wollen ja von euch und am Ende mit euch uns kritisch damit beschäftigen, weil nichts Schöneres gibt's. Ihr kriegt immer hier mit, wie wir uns quasi über Ideen und über Hypothesen Gedanken machen. Aber wie geil wäre es denn, wenn wir eine große Gruppe an Menschen wären, in der wir gemeinsam auf diesem Level, das ich uns jetzt mal arroganterweise zuspreche, diskutieren können und zu einer neuen Wahrheit finden. In allen Aspekten, über die wir halt so sprechen. Das ist doch das Schöne, oder? Das ist mein Ziel. Das hätte ich gern. Und das ist für mich das Ziel der MTMT-Methode. Selbstständige, kritische, ermächtigte Denker. Menschen.
Und von denen gibt's einen Haufen. Wir sind nur, glaube ich, sehr verstreut,
ja,
in der Welt. Und deswegen ist es eine schöne Mission, die du gerade formuliert hast.
Ja.
Diese verstreuten Seelen zusammenbringen.
Ich krieg gleich Gänsehaut, aber das ist einfach, das macht halt so Bock. Shoutout auch hier an, wann kommt der Podcast raus? In einer Woche, zwei Wochen?
Drei Wochen.
Okay, das heißt.
Am 20.
Okay, das heißt, das Wochenendseminar ist leider schon wieder gelaufen, aber was ich damit sagen will, ja, ist.
Letztes Wochenende war Krafttraining der Zukunft.
Genau. Und das ist halt auch immer so ein Zusammenkommen, wo ich mir denke, da sind Gleichgesinnte und da kann man so geile Gespräche führen.
Ja.
Und diese ganzen Gedanken, die man quasi im Podcast vielleicht hört, kann man halt nochmal intensivieren.
Und wenn du jetzt noch dran bist und dir das alles reingezogen hast, dann bist du definitiv ein Kandidat,
ja,
für das Krafttraining der Zukunft am 23. und 24. November dieses Jahres.
Ja.
Findet es nochmal statt und es sind, also Stand jetzt sind noch 5 Plätze frei. Schauen wir mal, wie viele in 3 Wochen noch frei sind. Aber wir freuen uns vor allem auch, weil wir euch dann halt so kennenlernen können und mit euch reden können und nicht nur hier in unserem Kämmerchen,
ja,
sitzen,
ja,
und,
ja, voll,
und uns unter uns unterhalten.
Ja.
Ja, ich freue mich auch schon. Ich freue mich auf den Samstagabend bei.
Ja.
Ich freue mich auf das Weinglas, das niemals leer wird, weil JDB immer da ist für mich. Ja. Ich freue mich auf das leckere Essen und auf die guten Gespräche.
Oh, ich auch. Das wird wieder sensationell.
Geil.
Super. Perfekt. Ja, vielen Dank, dass ihr noch zuhört. Hoffentlich.
Okay, bye.